Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Folge 6 vom Mehr und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Ich glaube, mit Folge 6 haben wir schon 90% von neuen Podcasts überholt, die dann alle schon wieder aufgegeben haben. Also ich glaube, es werden eben sehr viele Podcasts gestartet, aber die meisten werden dann gar nicht so lange weitergeführt. Und ich habe ja auch vorher gedacht, so Mensch, werde ich das überhaupt länger machen? Weil man natürlich gar nicht weiß, wie funktioniert das Ganze. Aber so in dieser Kombination mit Video auf YouTube und eben Podcast auf den ganzen Podcast-Plattformen und Video auch auf Spotify, da funktioniert das eigentlich ganz gut. Und das wollen auch genug von euch sehen oder hören. Das ist ja immer das Wichtigste. Man will ja nicht hier irgendwas machen, was für einen selber nur ist, sondern es soll natürlich für euch in erster Linie was sein, ja. Und mir macht diese Mischung aus Gesprächen auf der einen Seite, die wir haben, und eben dann diesen reinen Podcast, wo ich ein bisschen was erzähle, macht mir wirklich Spaß. Heute sind wir wieder bei einer aktuellen Folge, also wo wir mal gucken auf die Kreuzfahrtnachrichten aus den letzten 4 Wochen. Ich werde ein bisschen was erzählen von meiner Reise mit der Star of the Seas von Royal Caribbean oder Royal Caribbean. Viele in Deutschland, nicht eingeschlossen, sagen das immer falsch und sagen Caribbean, dabei ist es Caribbean. Aber das Umlernen ist etwas schwierig. Also vielleicht achte ich später noch drauf. Wir werden es mal sehen. Davon werde ich ein bisschen was erzählen und was bei mir so ja im Moment so beruflich passiert. Ich werde auch von meinem Urlaub erzählen, den ich geplant habe. Und ja, also ich würde sagen, eine ganze Menge gibt es zu besprechen. Also legen wir mal los. Gucken wir mal auf die Nachrichten. Die MSC World Europa lag ohne Antrieb 8 Stunden lang im Mittelmeer. Sie war unterwegs auf dem Weg von Genua nach Neapel. Ja, und dann kam es zu einem Ausfall der Hauptmaschinen. Und das Schiff, das trieb dann manövrierunfähig im Mittelmeer herum mit rund 8.500 Menschen an Bord. Warum denn eigentlich so viele? Da hat man dann Gästezahl und Crewzahl zusammengezählt. Also so kommt man dann auf 8.500 Menschen. Das ist ja doch eine ganz schöne Zahl. Für die Menschen an Bord war es allerdings gar nicht so dramatisch, denn die Stromversorgung dort, die war gesichert. Also der Gästebetrieb ging ganz normal weiter. Also die Toiletten haben funktioniert, der Strom hat funktioniert, die Restaurants haben funktioniert, alles hat funktioniert und man hat dann als Gast mehr oder weniger gar nichts gemerkt. 2 Schlepper kamen dann auch hinzu. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man eben nicht weiß, wie geht das Ganze weiter und ist es eventuell nötig, das Schiff dann in den nächsten Hafen zu schleppen. Aber die hat man dann am Ende dafür dann nicht gebraucht, denn die Techniker haben es im Laufe der Zeit wieder hinbekommen, den Antrieb in Betrieb zu setzen. Und so wurde dann Neapel 8 Stunden später erreicht. Die Ursache ist bisher noch unbekannt. Es ist ja ein recht neues Schiff, die MSC World Europa. Es gab so ein bisschen Gerüchte, es könnte zusammenhängen mit der Technik, mit dem verflüssigten Erdgas in irgendeiner Form. Ja, das ist ja eine relativ komplexe Geschichte, aber das sind nur Gerüchte und da bin ich auch nicht so sehr im Thema, als dass ich mich da qualifiziert zu äußern könnte. Mitten auf dem Meer der Ausfall des Antriebs. Das ist eigentlich selten richtig gefährlich. Wenn wir mal überlegen, 2019, da gab es mal einen Fall mit der Viking Sky in Norwegen. Viking Ocean Cruises ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt. Das sind so kleinere Schiffe, aber die werden eigentlich weitgehend in Amerika vermarktet. Also 2019 gab es da einen Fall in Norwegen mit einem kompletten Maschinenausfall. Da war aber das Problem, man war dort in einem gefährlichen Gebiet mit Felsen, mit Schären, mit Untiefen. So, das ist dann natürlich was anderes, wenn ich mich dann mit dem Schiff nicht bewegen kann und ja, habe dann da mit Wellengang, mit Wind und so zu tun und dann bin ich in der Nähe von etwas, auf das das Schiff treiben könnte. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und was hat man damals gemacht? Das war relativ spektakulär. Man hat dann 450 Gäste mit Hubschraubern evakuiert. So, das konnte man dann irgendwann glücklicherweise wieder abbrechen, weil der Antrieb wieder lief. Aber das war natürlich schon so eine Geschichte. Ja, das ist dann nicht ganz ohne, wenn so ein Antrieb ausfällt. Oder es gab auch mal Geschichten von Blackouts auf Kreuzfahrtschiffen, zum Beispiel bei einem Karnevalschiff, wo dann ja gar nichts mehr ging und die Toiletten zum Beispiel nicht funktionierten. Da gibt es, glaube ich, gerade, ist, glaube ich, eine Netflix-Doku, die es da gerade gibt. Ne? Was man sich jetzt auch nicht so gut vorstellen möchte oder nicht so gerne vorstellen möchte, wenn so ein Kreuzfahrtschiff meinetwegen mitten auf dem Atlantik ein größeres Problem hat, dass es manövrierunfähig ist, weil die Maschinen nicht funktionieren und das auf Dauer, dann ist es natürlich wirklich ein Problem. Denn da dürfte es schwierig werden, erstmal mit Hubschraubern hinzukommen. Und auch wenn ich da jetzt Hochseeschlepper einsetzen würde, die bräuchten ja erstmal tagelang, bis sie da vor Ort wären. Dieser Fall ist mir jetzt allerdings aus der Kreuzfahrt nicht bekannt, dass es dazu mal gekommen wäre. Ja gut, selbst dann kann man sagen, okay, ja, man treibt da halt dann rum auf dem Meer, ist ohne Antrieb, ist ja vielleicht gar nicht gefährlich. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn dann irgendwie ein Sturm kommt. Ne? Das möchte man dann nicht erleben. Ja, also gut, jedenfalls mit der MSC World Europa ist auf jeden Fall glücklicherweise alles gut gegangen und das Schiff hat dann eben verspätet Neapel erreicht, fuhr dann wieder. Also ja, Ende gut, alles gut, aber trotzdem sicherlich eine bemerkenswerte Geschichte in den vergangenen 4 Wochen. So, das nächste Thema ist nur am Rande eine Kreuzfahrtgeschichte, denn ein Condor-Flieger, der in Korfu gestartet hat, der musste notlanden. Und zwar war das ein Vollcharter mit AIDA-Gästen. Also insofern doch Kreuzfahrtthema. Es hatte dann Feuer gegeben im Triebwerk, kurz nach dem Start. Und ja, nach den ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um Vogelschlag. Und ja, da waren dann dramatische Medienberichte schon zu lesen von Menschen, die ihre Abschieds-SMS geschrieben haben aus dem Flieger, weil sie dachten so, oh mein Gott. Ja, aber dann konnte das Flugzeug nach 40 Minuten Flugzeit in Brindisi in Italien notlanden. Ich möchte ehrlich gesagt sowas auch nicht erleben. Also das stelle ich mir schon schrecklich vor. Ja, also das Äußerste, was ich mal erlebt habe, ist, dass vielleicht ein Flugzeug nochmal durchstartet. So, man landet und dann geht's nochmal wieder hoch. Und ja, habe ich, weiß nicht, 2-mal schon erlebt. Aber das ist so das Maximum gewesen. Aber ansonsten möchte ich mir das gar nicht ausmalen. Also mit Feuer oder so, das ist natürlich etwas fürchterlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen oder möchte man sich auch gar nicht vorstellen. Ja, also nee, manchmal hört man komische Geräusche. Also mir geht's zumindest so. Und dann denkt man sich so, was ist das? Oder so Turbulenzen aller Art. Ist natürlich auch immer so eine Sache, ja, da macht man Augen zu und durch und freut sich dann, wenn man irgendwann dann doch angekommen ist. So, ja. Aber gut, ich kann Menschen verstehen, die sagen so, ich fliege gar nicht und so. Und es ist doch gut, immer auch ein bisschen Respekt, sage ich mal, davor zu haben. Ne? Es war da wohl so die Schwierigkeit, dadurch, dass das Ganze dann am Abend passiert ist, war es nicht mehr möglich, da Hotels zu organisieren. Für die Reederei, das musste man dann selber machen. Und ja, das sind dann natürlich so Widrigkeiten, die passieren können, ja, wenn eben so außerplanmäßige Dinge passieren. Ja, aber Widrigkeiten, die passieren können, wenn außerplanmäßige Dinge passieren, war jetzt ein komischer Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber gut, es ist nichts passiert, keiner ist zu Schaden gekommen und ja, das ist doch das Wichtigste. Die Atania von Phoenix Reisen muss außerplanmäßig in die Werft im Dezember und zwar bekommt sie ein neues Bugstrahlruder. Ein Bugstrahlruder an Bord wurde nämlich beschädigt, offenbar durch einen Gegenstand im Wasser. Ja, das beeinträchtigt jetzt im Moment nicht die Sicherheit. Die Atania ist weiterhin unterwegs. Das Schiff ist seetüchtig. Das ist das Wichtige. Aber man hat dann entsprechend auch gleich eine Reise abgesagt, wo das Schiff dann in die Werft kann, und zwar vom 6. bis 20. Dezember. Die Reise wird nicht stattfinden. Aber ja, da habe ich so gedacht, so, man merkt doch, dass dieses Geschäftsmodell Kreuzfahrt, so ganz einfach ist es nicht, weil dann irgendwelche Widrigkeiten passieren können. So, da schwimmt irgendwas im Wasser, so, dann gibt es da Probleme mit dem Bugstrahlruder und sofort kannst du das Schiff 2 Wochen gar nicht benutzen. Also das ist ja aus wirtschaftlicher Sicht, ist das ja natürlich fürchterlich. Ja. Aber gut, am Ende ist es, glaube ich, eine Branche, die gut Geld verdient. Also jetzt zumindest nach Corona wieder. Also ich weiß nicht, in welchem Umfang da man jetzt Mitleid haben muss, aber ja, ist nicht so ganz einfach. Apropos Phoenix, es gab erstmals wieder seit 2019 so einen großen Anlauf der gesamten Flotte im Bremerhaven und zwar zur Sail 2025. Also alle Hochseeschiffe von Phoenix Reisen waren im Einsatz, also die Atania, die Amera, Die Atalanta, die Amera, die Deutschland und die Atania, Amera, Deutschland. Bin ich bescheuert? Ich komme nicht auf das vierte Schiff. Es gibt auch ein viertes Schiff. Hä? Jetzt habe ich, oh Gott, das ist der Blackout. Das ist der Blackout. Also, ja, ihr wisst es natürlich.
Naja, warte mal, also jetzt muss ich doch mal nachgucken. Das kann ich doch hier nicht auf mir sitzen lassen.
Also, Phönix, Reisen. Siehst du, wenn man sich nicht alles aufschreibt, das ist natürlich der Nachteil, ja. Atania, Amera, Phönix, Reisen. Das ist ja peinlich, wirklich. So, Flotte. Ach, jetzt stehen hier 1000 Sachen mit Flussschiffen. Nee, Flussschiffe, da gibt es ja nochmal 1000 andere. Ah! Hier, Amadea. Amadea habe ich nicht gesagt. Amadea, Amera, Atania und Deutschland. So, dadurch, dass Amadea und Amera so ähnlich klangen, kam ich jetzt gerade nicht drauf. Das Traumschiff natürlich, die Amadea. Ja, gut. Peinlich. Meine Güte, aber das ist echt hier der Podcast, ja. Also vierfach Anlauf in Bremerhaven, denn Bremerhaven ist ja Stammhafen von Phönix Reisen in Deutschland. Hier in Hamburg zum Beispiel passiert relativ selten was. Ich glaube so Kiel, Warnemünde, weiß ich jetzt gar nicht genau, ehrlich gesagt. Kiel könnte ich mir schon vorstellen, ab und an mal, aber ja, nicht so regelmäßig jetzt wie andere. Also der Hafen von Phönix in Deutschland ist Bremerhaven. Ja, und es gab dann auch ein großes Feuerwerk als Höhepunkt des Events. Ja, und man hatte dann ein- und ausschiffende Phönix-Gäste waren so, habe ich gelesen, um die 6000 Gäste so an so einem Wochenende. Ja, also relativ viel. Ja, wobei, die brauchen 4 Schiffe dafür. Ja, wo andere das mit deutlich weniger abbilden können. Aber es sind natürlich alles kleine, übersichtliche Schiffe. AIDA Evolution geht weiter. Das große Umbauprogramm der Sphinx-Klasse. AIDA Diva ist ja schon umgebaut. Ja, und als nächstes kommen AIDA Luna und AIDA Bella. AIDA Luna war ja das dritte Schiff der Sphinx-Klasse, wird jetzt aber als zweites renoviert. Also das ist noch eine Kleinigkeit. Und ja, man hat jetzt schon angekündigt, wenn sie im Dezember zurückkommt, dann werden Stargäste an Bord sein, wie Max Mutzke, Mirja Boos und, was ich ganz charmant finde, die Taufpatin von damals, Franziska Knuppe. AIDA Luna wurde ja 2009 getauft, also jetzt schlappe 16 Jahre her. Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man Taufpaten nimmt, die jünger sind, dann können die quasi den ganzen Lebenszyklus eines Schiffes begleiten. Wenn man jetzt eine Taufpatin hat, die, keine Ahnung, schon um die 70 ist, so dann wird sie jetzt nicht 30 Jahre noch leben wahrscheinlich. Ja. Also insofern, Franziska Knuppe. Ich glaube, die jüngste Taufpatin war Emma Schweiger, ne? bei AIDA Nova. Also, ich weiß gar nicht, wie alt die dann war. 2018. Und ja, also die wird das erleben, dass das Schiff irgendwann außer Dienst gestellt wird, ja. So, wer ist dann noch dabei, wenn AIDA Bella dann zurückkommt im März nach den Umbauarbeiten? Die Umbauarbeiten werden ähnlich sein wie bei AIDA Diva. Also ich habe da jetzt noch nichts von großen Unterschieden gehört. Da werden interessanterweise Glasperlenspiel an Bord sein. Das war ja die Sängerin von Glasperlenspiel, war ja Taufpatin der, wer weiß es noch, Mein Schiff 2. Die ist jetzt, hat man vielleicht vergessen, die ist jetzt auf AIDA Bella. Aber gut, macht ja nichts. Ich meine, man kann ja nicht nur, weil sie mal ein Schiff getauft hat, von der Konkurrenz kann man ja nicht sagen, du kommst hier nie wieder an Bord. Also könnte man, aber das ist natürlich sehr kleingeistig. Matze Knob ist an Bord und die damalige Taufpatin auch Eva Pattberg. Ehrlicherweise, das sind alles Leute, die würde ich gar nicht erkennen. Also weder die Sängerin von Glasperlenspiel, irgendwie weiß ich auch gar nicht, wie Matze Knob aussieht, und ich würde auch gar nicht Eva Pattberg wissen. Also das sind zwar alles irgendwie Namen, die man kennt, aber bei Gesichtern muss ich sagen, da bin ich irgendwie raus. So, ja. Aber gut. So, ich habe ja eine Reederei hier oder einen Veranstalter, muss man korrekterweise sagen, hier in der Nachbarschaft, hier in Hamburg direkt, und zwar Plantours Kreuzfahrten. Die sitzen wirklich so, ja, von meinem Schreibtisch hier 100 Meter entfernt in die Richtung. Also ich zeige gerade hinter mich, wer das Ganze nur hört. Und Plantours Kreuzfahrten hat ja nicht nur Flussschiffe, sondern auch das Hochseeschiff, die MS Hamburg. Jetzt muss man sagen, in der Vergangenheit war das so, dass die MS Hamburg jetzt nicht Plantours oder der Muttergesellschaft Ligabue aus Italien gehörte, nein, sondern die MS Hamburg gehörte traditionellerweise einem Conti-Schiffsfonds. Ja, das Schiff war ja ursprünglich mal als Columbus für Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten damals noch gebaut. Heute ist es ja Hapag-Lloyd Cruises. Ja, und es ging dann vor 10 Jahren oder glaube ich sogar noch länger, ging es dann zu Plantours-Kreuzfahrten. Und die haben das immer gechartert. Ja, wie das dann so ist, wie wenn ich eine Mietwohnung habe zum Beispiel, da habe ich ja auch das Problem, ich bin immer darauf angewiesen, dass der Vermieter was macht. Ich selber könnte natürlich auch, aber wenn mir das Schiff gar nicht gehört, ist es natürlich immer ein bisschen unglücklich. Also insofern ist es so ein bisschen zu erklären, warum man manchmal das Gefühl hatte, auf der MS Hamburg, na, man hätte immer noch ein bisschen mehr machen können, hat man aber nicht. Ja, das war eben der Tatsache geschuldet, dass das Schiff eben nur gechartert war. So, jetzt hat die Muttergesellschaft Ligabue die MS Hamburg gekauft. Eine ältere Lady, 28 Jahre alt mittlerweile, 1997 wurde sie in Dienst gestellt und man hat jetzt einiges vor, man hat jetzt schon angekündigt, Modernisierung und Umbau des Schiffes. Ich habe mal so ein bisschen geschaut bei den Reisen im nächsten Jahr, ich habe eine Lücke im Fahrplan entdeckt, 1. November 26 bis 12. Dezember 26, die Reise endet in Istanbul und beginnt dann auch wieder in Istanbul, sodass ich mir vorstelle, wenn da nicht irgendwas ganz anderes geplant ist, dass sie dann dort in Istanbul möglicherweise ins Trockendock geht. Ja, also insofern sicherlich, weiß nicht, ob es ein Geheimnis noch ist, also man hätte es wahrscheinlich auch erfragen können, ich habe es jetzt nicht erfragt. Also insofern habe ich nur in den Fahrplan geguckt und gesagt, so Mensch, da ist eine ungefähr sechswöchige Lücke. Da könnte sowas passieren. Das ist übrigens relativ lang, 6 Wochen, muss ich schon sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da denkt, so naja, in der Zeit können Sie höchstens mal den Teppich da erneuern oder so. Also 6 Wochen, würde ich so vom Gefühl sagen, kannst du schon was machen. So, die Star of the Seas wurde getauft in der Zwischenzeit, ja, und man brauchte kurzfristig eine neue Taufpatin. Habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gehört, dass das vorkam. Und zwar Diana Ross sollte ursprünglich taufen. Diana Ross and the Supremes. Aber wie heißt der Song? Ich kann es nur so nachmachen. So, ja. Also die war ursprünglich vorgesehen. Sie hat dann allerdings recht kurzfristig abgesagt. Und man konnte dann eine Astronautin rekrutieren, die auch in Port Canaveral in der Nähe zu tun hat, eben in Cape Canaveral. Port Canaveral ist ja in der Nähe von Orlando in Florida und da habe ich nun die Raumfahrtbasis und da hat nun die Astronautin Kelly Gerardi, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sie hat das Schiff getauft und wenn man sagt, der Stern des Sees, der Meere, Star of the Seas, so dann was passt zu einem Stern? Natürlich eine Astronautin. Also gar nicht so dumm. Ja. Also Ende gut, auch hier alles gut. Ja. So, wenn wir gerade bei. Wie habe ich heute diese Podcast-Aufzeichnung hier mit einem Frosch im Hals begonnen? Keine Ahnung, oder? Oh, das ist ein Zeichen, ich muss besser staubsaugen hier, oder was? So, wo wir gerade bei Royal Caribbean sind. Royal Caribbean ist ja sehr erfolgreich mit einer eigenen Privatinsel zum Beispiel, mit Perfect Day at Coco Cay auf den Bahamas. Da bin ich auch gewesen jetzt im Rahmen dieser Reise mit der Star of the Seas. Und weil man da so unfassbar erfolgreich ist, man hat ja die Insel aufwendig umgebaut, ja, zu einer Art Vergnügungspark, kann man sagen, mit vielen, vielen Dingen, die ich dort überwiegend gegen Aufpreis machen kann. Das ist die Idee dahinter. Ich investiere und kann dann hinterher ja kassieren, wenn ich was Attraktives habe und die Leute sagen, oh ja, wow, da bin ich dabei. Und ja, man will dieses Prinzip ja an andere Stellen noch übertragen und eigentlich ist jetzt geplant Perfect Day Mexiko. Das ist ein Resort, gar nicht eine Insel und zwar direkt am Kreuzfahrthafen Costa Maya. Der eine oder andere ist vielleicht schon mal da gewesen. Ich war auch schon mal da. Das ist ja alles so ein bisschen künstlich geprägt da, ja, aber gut. Und dort soll ein Resort entstehen in den nächsten 2 Jahren noch für knapp $300 Millionen. Man will da wirklich richtig investieren. Im Herbst 2027 soll Eröffnung sein, aber Jetzt regt sich Widerstand gegen die Pläne. Und zwar Einheimische fürchten zum einen die Belastung der Umwelt und sie fürchten auch, dass Geschäft für sie verloren gehen könnte. Man muss natürlich schon sagen, die Reederei macht das nicht aus Eigennutz, sondern man hat natürlich schon Interesse, wenn die Leute an Land gehen, dann sollen sie das Geld nicht woanders ausgeben, sondern alles bitte bei der Reederei. Das ist das Grundprinzip, was hinter diesen Privatinseln steckt. So, die Reederei muss aber dann natürlich versuchen, die Menschen vor Ort da einzubinden, Arbeitsplätze zu schaffen, Steuern zu zahlen, sodass am Ende dann die Communities vor Ort sagen, ach ja, das passt jetzt so für uns. Und ja, jetzt gibt es also in Mexiko Widerstand. Es hat dort eine Petition bereits gegeben mit offenbar 280.000 Unterschriften. Also das ist schon was. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Denn eigentlich ist dort alles weitgehend, denke ich, in trockenen Tüchern. Ja, und was macht man dann? Die Reederei will jetzt stärker in Austausch gehen mit den Menschen vor Ort. Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, ne? Man kann nichts machen, ja, ohne die Menschen, die dort leben. Und ich glaube, die Situation ist auch so ein bisschen anders gelagert als bei diesen Inseln auf den Bahamas. So, das sind ja nun meistens keine wunderschönen Naturorte gewesen, sondern man hat das jetzt gerade mit der neuesten Insel, die dort entstanden ist, mit Ocean Key von MSC, da hat man das so ein bisschen gesehen, das war eine Industriebrache. Ja, also da würde man jetzt objektiv betrachtet sagen, so ja, da hat die Reederei hat ja schon was Gutes getan. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Detail mit diesen anderen Inseln da ist von NCL und Royal Caribbean, aber da gibt es normalerweise keine Probleme, weil da halt keine Menschen gelebt haben und man hat das halt so ja, als eine künstliche Insel für die Kreuzfahrtgäste aufgebaut. Das ist vielleicht so ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt sagt, so nö, wir sind jetzt auch an Land und da machen wir jetzt auch so Resorts, so ja. Naja, das sind aber alles so Themen. Und da sind wir hier jetzt weit entfernt. Royal Caribbean plant was Ähnliches auch in der Nähe von Rom tatsächlich. Also das ist auch noch spannend. Da kenne ich aber den Sachstand nicht des Projektes und so. Also da gibt es auch die Idee, weil es ist natürlich für die Reederei insofern perfekt und es geht gar nicht, das ist vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt, wenn ich sage, es geht denen nur um das Geld. Ja, irgendwie schon auch, aber der Punkt ist, wenn die an Land das komplett kontrollieren können, können sie halt auch ein perfektes Erlebnis bieten, deswegen Perfect Day, ja. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass da die ganzen Leute, die da an Land Tourismus betreiben, dass das alles so einigermaßen funktioniert, der eine macht Stadtrundfahrten, der andere macht, was weiß ich, irgendwelche Segelturns, der andere macht dies, der andere macht das, das ist ja alles nicht aufeinander abgestimmt, sondern das ist halt der freie Markt, wenn man so will. Und die Idee ist halt schon, dann irgendwas zu bieten, was vom Erlebnis perfekt ist. Ja, und dann im Gegenzug kriegt man halt auch das ganze Geld der Leute. Ja, das ist schon auch so, ne? Aber insofern bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So, wir gucken mal, wo es schon ums Geld geht. Gucken wir mal auf den Bereich der Flusskreuzfahrten. Arosa aus Mecklenburg-Vorpommern, Arosa Flusskreuzfahrten. Es gibt einen neuen Mehrheitseigner, der jetzt hinter Arosa steckt. Und zwar ist das die Fidera Group. Ich hoffe, es wird überhaupt richtig ausgesprochen. Fidera Group, habe ich nie zuvor gehört. Das Ganze ist ein Finanzinvestor, der nun dort die Kontrolle über den Flusskreuzfahrtanbieter übernimmt. Ja, jetzt im Zuge des Ganzen soll nun die Flotte modernisiert werden. Wenn man sich mal so ein bisschen Berichte anschaut von Leuten, die mit Arosa in der letzten Zeit unterwegs waren, dann würde man sagen, das ist wahrscheinlich auch dringend nötig bei den älteren Schiffen. Da scheint es so ein bisschen einen Verzug auch zu geben, dass man das hat ein bisschen schleifen lassen die letzten Jahre. Aber es ist ja immer ja, so die Frage, ne? Es muss bezahlt werden und dann muss man natürlich auch einen wirtschaftlichen Effekt sich davon erhoffen, sonst kann man es auch lassen, ne? Und ja, also von daher, ja, und das heißt jetzt so schön, der Fokus soll künftig auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit liegen. Sicherlich auch ein spannender Punkt, weil ich glaube, gerade der Flussbereich hat sich doch erheblich weiterentwickelt. Also ich denke, was die Qualität angeht, so an Bord, haben auch die Mitbewerber doch deutlich angezogen. Also wenn ich sehe, was man da teilweise mittlerweile bekommt an Qualität, also jetzt zum Beispiel in erster Linie zum Beispiel beim Essen oder was neue, schöne Schiffe angeht. So, ja, das ist natürlich schon was. Also das ist nicht vergleichbar. Ich war das erste Mal auf einer Flusskreuzfahrt, ich glaube 2000, 15 müsste es gewesen sein. Das war eher so ein bisschen so vom Essen her noch so ein bisschen, dass man dachte so, alles ein bisschen oll. Aber gerade die in den letzten Jahren habe ich da bei über die Grenzen der Anbieter hinweg wirklich Erstaunliches erlebt. Und ja, da ist natürlich Arosa mit diesem Konzept, was man damals mal geschaffen hat, so ein bisschen ähnlich wie AIDA mit Buffet-Restaurants und so. Ja, das ist natürlich immer sehr, irgendwo wirkte es recht modern, weil man ja auch so Werbung gemacht hat mit Yvonne Katterfeld und so und immer so Familien auch im Fokus hatte, was natürlich nicht so ganz einfach ist, weil viele eben Flusskreuzfahrten mit für eine Reiseform halten, die eher so ja für die letzten 20% des Lebens sind. So, ne? Also ja, von daher. Also ganz spannend. Gucken wir mal, wie es dort weitergeht. Die Disney Adventure hat die Bauwerft in Wismar verlassen. Und es gibt ja diesen Spruch, es war eine schwere Geburt. Und da muss man sagen, das ist hier auf jeden Fall gegeben. Denn der Bau dieses Schiffes begann ja schon 2018. Und das war überhaupt gar nicht für Disney Cruise Line geplant, sondern für den asiatischen Genting-Konzern. So, Genting ging nur als Folge von Corona, wie es heißt, in die Insolvenz. Und ja, man hatte ja Werften in Deutschland gekauft, um selber Schiffe bauen zu können. Das war alles recht ambitioniert, wenn man so will. Aber dann kam Corona und die ganzen Pläne gingen den Bach runter. So, jetzt war das Schiff schon relativ weit fortgeschritten, so dass man dann überlegt hat, ja, was passiert jetzt? Aber es hat sich dann mit Disney Cruise Line ein Abnehmer gefunden. Die sind ja sowieso stark am Wachsen, was ihre Flotte angeht. Und jetzt ist für die Disney Adventure der Einsatz in Asien geplant und die ersten Reisen beginnen im Dezember. Ja, das dürfte es jetzt allerdings auch mit dem Thema Kreuzfahrtschiffe gewesen sein in Wismar. Dort werden jetzt andere Schiffe gebaut. Ja, Celebrity Cruises startet ja 2027 mit Flusskreuzfahrten. Ganz spannend, Celebrity Cruises ist ja eine amerikanische Reederei aus dem Premium-Segment, die in Deutschland durchaus auch Fans hat, auf jeden Fall. Und insofern war das total spannend zu hören, dass die nun 2027 mit Flusskreuzfahrten starten wollen. Ja, zumal man damit wirklich vorangeht, weil bei Celebrity Cruises gehört zum Royal Caribbean Konzern. Das ist ja einer der drei großen Kreuzfahrtkonzerne auf der Welt und die haben alle bislang keine Flussschiffe. So, ja, weil Flussschiff ist jetzt vom Geschäftsmodell auch gar nicht so attraktiv, weil man eben gar nicht so die Möglichkeit hat, in dem Maße dort hohe Einnahmen an Bord zu generieren. Weil da habe ich nun mal nicht 10 Spezialitätenrestaurants oder so, sondern das ist alles relativ einfacher. Und das Geld geben die Leute im Zweifel an Land aus. Die einzige Chance ist, dass ich es hinbekomme, einen relativ guten Preis für die Reise zu verlangen. So, dann kann ich damit wahrscheinlich auch gut Geld verdienen. Und da denkt man sich, naja, wenn Celebrity Cruises eine bekannte Marke ist und man hat Erkenntnisse, viele Leute, die mit Celebrity Cruises reisen, möchten gerne auch mal eine Flusskreuzfahrt machen, so, dann kann ich die natürlich als Kunden für mich abgreifen. Und ja, was soll ich sagen? Der Vorverkauf, der ist jetzt in den vergangenen Tagen gestartet und er musste nach 6 Minuten beendet werden. Ob das Ganze jetzt ein Werbemanöver war oder ob es wirklich so war, dass der Andrang so groß war, das kann ich natürlich nicht sagen, würde ich mal nicht unterstellen. Also ich denke mal, das hatte schon seine Richtigkeit. Und ja, natürlich war man auch in Deutschland gespannt, was wird das denn kosten? Jeder, der sich ein bisschen auskennt, der wusste, aber naja, das wird jetzt kein großes Schnäppchen sein. Ne? Also, wenn man da mal jetzt reingeguckt hat, so die unteren Kabinen, wo ich ja keine Floor-to-Ceiling, keine bodentiefen Fenster habe, sondern wo ich nur so Oberlichterfenster habe, so die unteren Kategorien, da liegt man dann bei Celebrity Cruises bei einer Woche bei knapp $3,000. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Ansage. Viele Getränke dabei und in jedem Hafen ein Ausflug. In welcher Art auch immer, das habe ich jetzt noch nicht sehen können. Aber ja, das ist schon für amerikanische Verhältnisse relativ normal, weil die Amerikaner, die sich irgendwie eine Flusskreuzfahrt leisten, die geben auch Geld aus. So, ne? Also das muss dann gar nicht so günstig sein. Für die ist das halt was ganz Besonderes. Wer jetzt von uns Deutschen meine Flusskreuzfahrt ab Deutschland machen will, der hatte halt einfach gar nicht so die Zahlungsbereitschaft. Ne? Und wenn ich mal gucke, es gibt ja so Anbieter, wo ich auch sagen würde, ja, das ist aus unserer deutschen Sicht, das ist das Premium-Segment auf dem Fluss. Da liege ich jetzt bei einer Woche so für die günstigsten Kabinen all-inclusive vielleicht bei 1.600 Euro ohne einen Ausflug. Ja, also das ist natürlich deutlich günstiger. Aber gut, am Ende muss man auch wissen, ich glaube, der Thorsten war das, der auf Facebook kommentiert hat, der nun auch bekannt ist, weil er viele Reise als Reiseleiter viele Gruppen begleitet. Der meinte, das ist doch super und er liebt es, mit Amerikanern zu reisen und der Preis ist völlig angenehm. Das muss man natürlich auch sagen. Die Wahl eines Produktes, mit dem man unterwegs sein möchte, ist nicht immer nur getrieben vom Preis. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, sondern ja, es ist die Marke, mit der Marke verbinde ich ja idealerweise was. Celebrity Cruises. So. Und ja, dann buche ich das auch idealerweise als aus Sicht des Anbieters, wenn es ein bisschen teurer ist. So, ne? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Also könnt ihr schon mal sparen. Irgendwann sollte das jetzt auch wieder in den normalen Verkauf gehen. Achso, hatte ich gesagt, erstmal unterwegs die beiden Schiffe auf Rhein und Donau. So, Norwegian Cruise Line, gucken wir uns auch mal an. Ich war ja im April noch auf der Norwegian Aqua, auch bei der Taufe. Und da tauchte dort natürlich auf der Präsident der Marke, also der Chef, David Herrera. Ja, und der ist jetzt in der Zwischenzeit zurückgetreten. Der war gar nicht so lange im Amt und für mich war das auch total überraschend. Der war nur 2 Jahre lang Präsident von NCL, was auch immer der Grund war. Man muss natürlich schon sagen, es handelt sich beim Kreuzfahrtgeschäft um ein relativ hartes Business. Ich glaube, wenn man sich auch gerade mal den Aktienkurs so angeht, so Royal Caribbean steigt ohne Ende, so die sind deutlich höher als vor Corona, sowohl der Karneval-Konzern, wo AIDA zugehört, als auch eben die Norwegian Cruise Line Holdings, die stehen überhaupt gar nicht gut da. Und ja, wenn ich mir so auch mal die Reisen angucke von NCL, so was für Preisen, die teilweise angeboten werden, das ist aus unserer Gastsicht sehr erfreulich, weil ich da wirklich tolle Preise habe, auch mit Einzelbelegung und Getränkepaket, wo man sagt, so mein lieber Mann, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für jemanden, der da Verantwortung trägt und am Ende eigentlich die Preise hochbringen soll und die Auslastung und die Zufriedenheit und so, ja, wenn das halt alles am Ende nicht so recht funktioniert und dann muss ich die Reisen da recht günstig weggeben, dann ist es natürlich schlecht. Wobei der ist natürlich auch darauf angewiesen, ja, dass alles so gut funktioniert, dass die Schiffe gut funktionieren und die Leute sagen, oh wow, das ist so toll, da will ich wiederkommen und ja, es ist ein schwieriges Geschäft und Herrera ist jetzt also, ja, Step Down, sagt man immer, also zurückgetreten, ob das ihm nun nahegelegt wurde oder ob es eine freiwillige Entscheidung war. Man in Amerika verkauft man das gerade gerne dann mal so unter so klangvollen Begriffen wie, es war ein, ich glaube, strategischer Managementwechsel oder so, habe ich irgendwo gelesen. So, das klingt doch gut, ein strategischer Managementwechsel. So, ja, es gibt ja manchmal auch so ein bisschen skurrile Meldungen oder gar nicht skurril, will ich gar nicht sagen. Und da sind wir beim nächsten, nochmal Royal Caribbean. Es gibt künftig in Spezialitätenrestaurants, wenn man reserviert und nicht kommt, muss man eine No-Show-Gebühr zahlen. Ja, also wenn man nicht erscheint, weil man gesagt hat, so Mensch, ich habe das alles reserviert, aber irgendwie habe ich an dem Abend gar keine Lust auf Steak oder so, da muss ich trotzdem zahlen. Ist, finde ich, ein interessantes Thema, spricht aus meiner Sicht relativ wenig dagegen, also wenn man unzuverlässig ist, finde ich, sollte man da auch dann den Schaden tragen, sage ich mal. Das finde ich schon okay. Das ist übrigens auch so ein Trend hier an Land, den ich immer mal sehe. Ne? Also Restaurants sagen zunehmend so, nö, einfach so reservieren und dann nicht kommen, ist nicht. Weil manche Leute, die sind ja so egoistisch, buchen an einem Abend 3 verschiedene. So, nur, ich weiß ja noch gar nicht, worauf ich dann Lust habe. Und ja, das ist schon irgendwie ein riesiges Problem und insofern habe ich da vollstes Verständnis, wenn man auch an Land sagt, so, wir wollen da Geld nehmen. Ich war neulich in Braunschweig mit meinen Eltern in einem Restaurant essen, die wollten vorher 50 Euro autorisieren pro Gast, also die über die Kreditkarte, weil sie sagen, naja, dass wir halten uns vor, das einzuziehen, so, ja, gut. Und die Reedereien sind ja eh gut darin, ihr Geschäft zu optimieren. Also insofern ist es nicht so überraschend, dass die da auch jetzt mit einsteigen. Also mal gucken, wann wir dann das auf deutschen Schiffen erleben werden. Wie gesagt, ich kann da gar nichts gegen sagen, weil wer unzuverlässig ist, der soll auch den Schaden tragen. Das ist völlig okay. Ich glaube, man muss 24 Stunden vorher absagen. Das finde ich wiederum relativ früh. Ja? Weil das kann ja dann doch mal sein, dass man irgendwie morgens feststellt so, ach, oder nachmittags feststellt, ach, ich habe gar keinen Hunger. Naja, gut. So, was gab es noch für eine Meldung? Die Europa 2 wird auch 2027 nicht durch den Suezkanal unterwegs sein. Deswegen hat man neue Routen aufgelegt und ja, das nur so als Beispiel dafür. dass man auch jetzt mittelfristig als Reederei nicht mit dem Suezkanal, mit dem Jemengebiet da plant, weil die Sicherheitslage, es Stand heute, es eben nicht zulässt. Und ja, es gibt dann Alternativrouten rund um Südafrika, rund ums Kap der guten Hoffnung. Ja, das ist es gewesen so an Kreuzfahrt-Nachrichten. Und meine Güte, also irgendwas ist heute der Frosch. Der Frosch begleitet mich hier heute, ja. Also wie unprofessionell hier, dieses ganze Geräusper, ne? Aber gut, ja. So, wir gucken mal. Star of the Seas. Ich war ja für 3 Nächte an Bord bei Royal Caribbean. Und ja, das war das erste Mal für mich seit Jahren wieder mit Royal Caribbean. Ich glaube, das letzte Mal war 2018, müsste es gewesen sein, nach 7 Jahren. Und das war das erste Mal entsprechend auch, dass ich auf einem Schiff der Icon-Klasse war, gebaut bei Meyer Turku. Und die größte Schiffsklasse der Welt. Ja. Und was soll ich sagen? Es ist, also wenn man sich professionell mit Schiffen beschäftigt, das ist natürlich höchst beeindruckend, weil ich jede Menge Platz habe. Denn das ist ja immer so diese Befürchtung, es könnte dort gar nicht so viel Platz geben bei den ganzen Menschenmengen. So, das ist gar nicht so. Also 2800 Kabinen habe ich. Das ist für die Schiffsgröße dann am Ende fast schon überschaubar und entsprechend viel ist da noch Platz da. Was die Amerikaner beherrschen oder was Royal Caribbean wirklich beherrscht, ist so dieses Erzeugen von Wow-Momenten, wo man denkt, Mensch, Donnerwetter, das habe ich noch nie gesehen und das ist schon eine Klasse für sich. Man muss halt sagen, sie haben es mittlerweile aber auch geschafft, dadurch ihre Preise irgendwie hochzubringen. Also gerade wenn ich es jetzt so mit NCL vergleiche, Royal Caribbean ist häufig teurer, wobei die Flotte natürlich auch nicht einheitlich ist. Also ich habe auch ältere Schiffe, so da kann ich dann sicherlich auch das ein oder andere Angebot machen. Aber gerade so bei Icon-Klasse oder so bei neuen Schiffen jetzt der Oasis-Klasse, da haben sie dann schon so echt ganz gute Preise aus Sicht der Reederei und schlechte Preise aus Sicht des Gastes. Ja. Essen. Ja, ich hadere halt so ein bisschen damit, muss ich aber ehrlicherweise sagen, so mit diesen amerikanischen Schiffen im Massenmarkt, das ist relativ häufig so. Es ist mir ein Tick persönlich, um mich da wohlzufühlen, es ist mir häufig ein Tick zu ungesund. Viel Weißmehl, viel Zucker, viel Fett. So, ja, jetzt sagen natürlich viele so, ja, beim Urlaub kommen ist doch egal und so. Und ich bin natürlich auch in der Sondersituation, dass es für mich überhaupt gar kein Urlaub ist. Aber ja, ich habe da so ein bisschen ja das Problem, dass ich da mich nicht ganz so wohl fühle. Ne? Also da ist man gerade so im Massenmarkt der Reedereien in Amerika, ja, ist man da eben so unterwegs, dass es eben der Masse gefällt und jetzt nicht unbedingt den 10%, die da sich ein bisschen besser ernähren möchten, so, ne? Aber ja, also theoretisch, man kriegt da wohl Salate, aber die sind halt nicht so, ich habe es, glaube ich, irgendwo im Rundgang oder so schon gesagt, sie sind nicht sexy, ne? Sondern also vielfach so, da kriegst du in so eine Plastikbox so einen Salat und denke so, naja, erinnert mich jetzt so das, was ich so beim Rewe in der Theke bekomme, ne? Gut. Steakhouse war ich einen Abend, fand ich auch so, ja, ganz gut, aber jetzt nicht so, oh mein Gott, es hat mich umgehauen, wow. Also, ja, deswegen, das ist aber auch, wenn ich mir so die Royal Caribbean Gruppe angucke, natürlich ist es jetzt nicht so die Marke, wo das Essen im Fokus steht. Das ist so jetzt bei dem Celebrity Cruises, da ist es viel mehr natürlich so, da habe ich halt dann weniger Fokus auf Familien, das ist dann wieder ein ganz anderes Produkt, so, ne? Aber ja, Essen klassischerweise eher etwas da zu vernachlässigen, aber ich glaube, es ist so, dass viele damit auch zufrieden sind, weil sonst würden sie es anders machen, weil am Ende machen die Befragungen und wenn sie dann feststellen, so, ja, das wollen die Leute gar nicht so oder das passt halt einfach nicht, dann ändern sie es, aber die ändern es jetzt nicht nur, weil es mir da jetzt nicht passt, so, ne? Und man hat da ja auch so ein, Gott, das ist schon wieder so lange her, ich habe den Namen vergessen, wie heißt das, wo so Essensstände sind rund um den Aquadome, wo so Wassershows stattfinden. Das ist so was Neues, so eine Art Markthallenkonzept. Da habe ich sehr leckeren Pulled Pork Burger gegessen, ausgesprochen gut. Aber dann habe ich auch gesehen, so ein Stand so mit thailändischem Essen, da war dann irgendwie alles schon so in so Warmhaltebehältern, war dann schon vorbereitet. Das hat mich so erinnert an so einen Asiaten hier in Deutschland am Bahnhof, so, ne? Wo man sagt so, ja, nicht so doll, aber gut. Ja, gut. Also das ist ein Thema, da kann man ausgiebig drüber reden, übers Essen. Jetzt bekomme ich auch schon Hunger, vor allem. Ich habe das hier, ich zeichne hier auf, es ist 10.45 Uhr und ich habe noch gar nicht gefrühstückt, aber gut. Was sehr bemerkenswert war, fand ich, war auch die Privatinsel Perfect Day at Coco Key. Da war ich zuletzt, ich glaube 2015, da war alles noch anders. Da hatte man keine Pier an der Insel und die Insel war relativ einfach gehalten. Aber man hat das eben vor einigen Jahren aufwendig umgebaut, eher zu einem Wasserpark, Freizeitpark, der durchaus konkurrieren kann mit so Parks, die man in Orlando an Land hat, von Disney zum Beispiel. Also mit spektakulären Wasserrutschen, mit einem Wellenbad und solchen Dingen, mit einem Ballon, mit einem Fesselballon, der aufsteigt und so, alles solche Dinge. Und ja, das ist heute definitiv auf einem anderen Niveau verglichen mit früher. Früher war das alles ein bisschen einfacher. Ja, ich habe es schon angedeutet, es geht darum, damit viel Geld zu verdienen. Und ja, man hat dann erstmal, man hat erstmal viel Geld auch investiert, was natürlich erstmal ein Risiko ist, weil man gar nicht weiß, werden die Gäste das so annehmen, aber haben sie angenommen und ja, das ist wirklich irre. Ja, also vieles, was man dort erlebt, so im Zusammenhang mit Royal Caribbean, ist so, dass man sagen würde, so wow, das ist Weltniveau, würde man sagen. Allein schon die Show Back to the Future Musical, Zurück in die Zukunft. Viele von euch kennen die Filme. Ich kannte sie nicht. Insofern konnte ich, also habe ich ein bisschen mal reingeguckt, aber dann mit dem Englisch, habe mich doch ein bisschen schwer getan. Aber was ich bemerkenswert fand, die führen das da auf mit 16 Live-Musikern. Und die sieht man nicht mal, weil die natürlich irgendwie im Graben sitzen. Ja, also das muss man auch erstmal bringen. Man hat also schon 16 Musiker. Und könnte damit ja eigentlich angeben, aber nee, man versteckt die, wie das ja üblich ist bei Musicals, da vorne im Graben. So, ja, aber das ist natürlich insgesamt, ja, irre, ne? Also, ich glaube, gut, damit wirst du jetzt auf dem deutschen Markt nichts reißen können, wenn du sagen kannst, du hast hier Originalproduktionen und so. Also, das ist zwar nice, aber das wird jetzt keinen dazu Buchung bringen, sage ich mal. Entscheidender ist es eher so, will ich so dieses extrem spektakuläre mal erleben? Das ist sicherlich so die Frage. Und das ist sicherlich dann auch der Grund, warum Menschen das buchen. Ja, weil es eben ja irgendwo schon spektakulär ist. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier auf dem deutschen Markt in irgendeiner Form haben. Das ist auch nicht vergleichbar mit dem, was viele europäische Anbieter bieten. MSC geht so ein bisschen ja in die Richtung, MSC World Class zum Beispiel, die ist ja so ein bisschen auch der Royal Caribbean Oasis Class nachempfunden, wenn man so will, aber ja, ansonsten ist es doch alles, ist es doch alles anders, es ist doch alles, ja, eine Nummer krasser da nochmal, ja. Ich war ja insgesamt nur 4 Tage in den USA. Wie war das Ganze nun? Also, ich hatte ja vorher so meine Befürchtungen. Ich habe auch in der Vergangenheit durchaus mal so Einladungen, die so 4 Nächte in den USA vorsahen, habe ich auch durchaus mal abgelehnt, weil ich gedacht habe, ihr seid auch verrückt. Aber ich habe gemerkt, es war gar nicht so schlimm tatsächlich. Wenn man zu einer guten Zeit hinfliegt, und ich glaube, Abflug war 13 Uhr, glaube ich, in Deutschland, in Frankfurt und vorher um 11 Uhr in Hamburg oder so ähnlich. Man startet also, ja, guter Dinge, ist ausgeruht. Dann fliegst du halt 10 Stunden. Ja gut, das ist halt immer ein bisschen unangenehm. Economy, Discover Airlines, geht so. Aber gut, bei Economy kann man nichts erwarten oder nicht mehr viel erwarten heutzutage. Ja, und Rückflug ist natürlich generell beschwerlich durch die Nachtzeit. Ne? Wir sind, glaube ich, 19.40 Uhr oder was sind wir, glaube ich, abgeflogen. Und dann hast du halt, ja, die Zeit in der Nacht, die immer eklig ist und dann bist du am nächsten Tag fertig. Aber es war wenig Jetlag nach diesem kurzen Trip. Das war wirklich sehr erfreulich. Also von daher würde ich sagen, so okay, wenn das nochmal vorkommt, in der Zukunft kann man das durchaus mal machen. Letzter Tag in Orlando, um 8 vom Schiff oder um 9. Ja, und dann eben erst abends der Flug. Ich hatte mir dann einen Mietwagen genommen in Orlando am Flughafen bei Alamo und da kann man alles schon vorher so ausfüllen online, dass man dann gar nicht zu irgendeinem Schalter gehen muss, wo man anstehen muss, sondern man holt sich in der Garage direkt das Auto ab und fährt los. Ja, aber ich habe gemerkt, so Malls oder so, was ich früher so toll fand, Florida Mall, das wirkt alles wahnsinnig hässliches Gebäudeensemble von außen, das wirkt alles aus der Zeit gefallen. Ja, also vor 20 Jahren fand ich das spannend, heute denke ich so, ach ja Gott, ich also bin ja so langweilig, dass ich am liebsten meine Klamotten alle im gleichen Laden kaufe. Und wobei den Laden, die Marke hätten sie da auch gehabt. Also so eine japanische Marke für Standardkleidung, was ich hier habe. Aber das könnt ihr wieder nur sehen, wenn ihr das Ganze mit Video schaut. Sonst sitze ich hier halt in einem dunkelblauen Poloshirt, wie ich es fast immer trage. So aus Bequemlichkeit. Ja. Ach, übrigens habe ich jetzt mal versucht, ganz spannend hier mit der Star of the Seas, der Moor-Rundgang, der ist ja schon richtig abgegangen von der Reichweite her. Ich habe jetzt auch nochmal mit so einem speziellen Service ein englischsprachiges Voice-Over da mehr oder weniger automatisch generiert. YouTube macht das ja teilweise auch schon, aber bei diesem langen Video, was irgendwie 2 Stunden, 14 Minuten lang war, haben sie es irgendwie nicht gemacht. Ausgerechnet da, wo ich dachte, na, das wird doch die Amerikaner interessieren. Aber das habe ich mal mit so einem Extra-Service gemacht. Also wer mal Lust hat, kann sich mal meinen Rundgang da suchen und dann kann man bei den Einstellungen am Videoplayer, kann man auswählen den englischsprachigen. So, der hat dann da auch noch versucht, da meine Sprache nachzuempfinden. Also das ist so ein bisschen ein komischer Akzent. Das, jetzt muss ich aber eigentlich auch hören. Ne? Das ist so mit Einspielern habe ich es hier noch nicht so. Also das könnte man natürlich perspektivisch auch machen, dass man sagt so, okay, man arbeitet hier bei diesem Podcast auch mit Einspielern und mal gucken, so Moment. So, ah, hier. Yeah.
Barbecue Chicken Sandwich. Yeah, oh, it does look kind of sexy, right? I mean, not exactly healthy, but it looks, I mean, Barbecue Chicken Sandwich. They might then be put in an oven and warmed up a bit, yes.
Also man hat da das Ganze genommen und man hat irgendwie mir da einen ganz komischen Akzent verpasst. Das klingt eher so.
Yes, when it comes to packaging, our American.
Ist ja ein Klink von meiner Stimme.
Generally a bit more easygoing than we Germans.
Ja, also ich bin gespannt, ob es funktioniert. Das hat mich fast $100 gekostet, muss ich sagen, da diese Geschichte. Aber gut, früher ging das nicht automatisiert. Also ihr könnt mal das deutsche Video und dann euch den Ton da auswählen und dann könnt ihr mal gucken, wie das Ganze so gelungen ist. So, ja. Also, das war so ein bisschen der Rückblick auf die Star of the Seas. So, wenn wir jetzt mal schauen, das More-Update, was passiert bei mir so in den nächsten Wochen. Ich tue mich ja so ein bisschen schwer mittlerweile mit Urlaub, weil ich immer gar nicht so recht weiß, ja, was willst du jetzt eigentlich machen? Das hängt natürlich damit zusammen, wenn der Job ist, über Urlaub zu berichten oder über Kreuzfahrten, dann im Jahr ist es jetzt gar nicht so ganz attraktiv, wenn man jetzt überlegt, so, oh, welche Kreuzfahrt mache ich jetzt als Urlaub? Sondern da denkt man eher so, ah, vielleicht mache ich was anderes, aber dann weißt du gar nicht so richtig, was mache ich, will ich denn eigentlich machen? So, ja, ich habe jetzt gebucht eine Woche erstmal im Oktober eine Gruppenwanderreise auf Mallorca, wo ich dachte, ach Mensch, das klingt eigentlich ganz spannend, Hotel in Alcudia. Und so wandern und so, das mache ich immer ganz gerne. Und ja, wenn man jetzt niemanden hat, der da jetzt automatisch mitkommt, dann ist ja so eine Gruppenreise eigentlich ganz praktisch. Und ja, dann dachte ich, naja, eine Woche, vielleicht ein bisschen kurz, dann bin ich noch ein paar Tage in einer anderen Stelle von Mallorca im Hotel. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Es war so südwestlich von Palma da, so an so einem Ort. Sah eigentlich ganz gut aus, so, ja. Und dann bin ich insgesamt unterwegs von Montag bis Samstag, also 12 Tage. Und ja, will da mal ein bisschen versuchen zu entspannen, wobei ich weiß gar nicht, also ich empfinde, habe gar nicht jetzt so die Phasen, wo ich jetzt vielleicht Stress empfinde oder so, weil ich viele Sachen eben einfach mache, die ich gerne mache und dann ist es gar nicht jetzt unbedingt unangenehm, aber gut. Also jetzt 12 Tage Urlaub im Oktober. So, was steht demnächst jetzt hier noch an? Nächste Woche ist hier die Sea Trade. Das ist so eine Messe für die Kreuzfahrtindustrie. Das ist ja eher Business zu Business, B2B hier in Hamburg. Gibt es auch in Miami, aber die europäische Version findet immer in Hamburg statt, in Verbindung mit den Hamburg Cruise Days. Da werde ich sicherlich mal vorbeischauen. Das ist aber eher so am Rande nur mal so interessant. Das ist vielleicht so, um Kontakte zu pflegen oder so. Aber für mich ist es jetzt nicht so spannend. Da stellen dann irgendwie Häfen aus, die sich dann Reedereien präsentieren und solche Geschichten oder auch die technische Industrie, die irgendwie hier Computersysteme für Reedereien verkauft und so, also solche Sachen, da habe ich ja jetzt nichts mit zu tun, ja, aber so ein paar interessante Vorträge sind da, die werde ich mir angucken, so, das ist jetzt Sea Trade und dann sind die Hamburg Cruise Days, da ist jede Menge geplant, die offizielle Eröffnungsfeier des Terminals in Hamburg in der Hafen City am Überseequartier. Das ist geplant. Dann sind am Samstagabend Events von diversen Reedereien und ja auch hier von Hamburg Cruise Gate, was hier der städtische Anbieter oder der städtische Betreiber der Terminals ist. Und da sind also am Samstagabend gleich 3 Events. Und ja, da werde ich mal gucken. Dann ja, schauen wir mal, was sich da alles so ergibt dann bei den Hamburg Cruise Days. Also der ein oder andere von euch ist ja bestimmt auch da. Könnt ihr ja, wenn ihr auf YouTube seid, mal in die Kommentare schreiben. So, dann bin ich ein paar Tage später in Leipzig beim FVW-Kongress. FVW ist eine Fachzeitschrift für die touristische Industrie, also in erster Linie so für Reisebüros und so, und die machen Kongress. Und dann geht es so ein bisschen darum, ja, was haben Menschen wie ich heutzutage eigentlich so in der Reiseindustrie für eine Bedeutung? Da gibt es ein Panel, da werde ich mit auftreten und ja, deswegen bin ich dann 2 Tage in Leipzig. Das ist dann auch noch, also ja, wirklich dann so die nächsten 2 Wochen ist relativ viel auf dem Zettel. Und ja, ich habe es ja schon mal angekündigt, ich habe jetzt hier in Hamburg ein Studio gefunden hier für die Podcast-Aufzeichnung. Also jetzt gar nicht jetzt unbedingt diese Variante, wo ich jetzt hier alleine bin oder so. Das kann man auch hier in dieser Ecke machen. Wobei man könnte es ein bisschen Optimierungsbedarf ist da auch noch, würde ich sagen. Das sieht alles ein bisschen so, naja, aus. Aber gut, das nur am Rande. Ich habe ein Studio gefunden, da werde ich halt künftig dann Gäste begrüßen. Ja, weil das einfach viel besser ist, wenn ich da so ein bisschen ein professionelles Umfeld habe, als wenn ich da jetzt 2 Smartphones aufbaue und sage, so, damit filme ich das jetzt. Das ist natürlich, mit so einem Studio ist natürlich schöner, und da finden jetzt die ersten Aufzeichnungen statt. Einmal während der Hamburg Cruise Days habe ich ein Gespräch da schon mal geplant und dann in der Woche darauf. Also die nächste Folge müsste eigentlich dann schon, Podcast-Folge in 2 Wochen, müsste dann eigentlich schon aus dem Studio kommen, wenn alles klappt. So, ja. So, dann schauen wir immer so ein bisschen, was ihr bucht, und ein paar Tipps dazu. Also was ihr bucht, bei meinem Reisebüropartner, denn ihr wisst, über more.de kann man jetzt auch Kreuzfahrten buchen, 040-2532-8788, oder eine E-Mail schicken an buchung@more.de. So, also, und da hat jetzt gebucht Jörn, der ist alleine unterwegs im Januar auf der Mein Schiff 4 im Orient. Und jetzt denkt man ja immer, oh mein Gott, er ist alleine unterwegs, es ist wahnsinnig teuer. So, dann habe ich gesehen, was er da gebucht hat. Denke ich so, was? Im Januar, im Orient, mein Schiff, 1.200 € bei Einzelbelegung. Und da habe ich gedacht, so, ach, wow, irre. Ne? Also, es gibt dann immer noch so diese Reisen, auch für Einzelreisende. Man muss ein bisschen schauen, dann findet man sie auch. Da habe ich ein bisschen geschaut, Orient, mein Schiff. Jetzt auch mal dann ein Jahr später, Jahreswechsel, also nicht unbedingt der Jahreswechsel, aber so in der Saison 2026, 2027, da ist die dann neue Mein Schiff Flow dann unterwegs. Ich glaube, so als Schiff mit den vielen Außenbereichen, durchaus sehr gut geeignet für Orient. So, da kann ich jetzt auch noch die begehrten Einzelkabinen buchen. Ja, und wenn ich da jetzt gucke, habe ich da Preise 2026, 2027 als Einzelreisender von unter 1.000 € teilweise. Ja. Allerdings, großer Haken im Moment: Flüge nach Dubai sind teilweise echt teuer geworden. Ich habe jetzt nur mal Interesse halber jetzt im März geschaut, 26, Hamburg-Dubai. Da bin ich bei an die 1.000 €. Das ist doch nicht ohne. Also, ja, hätte ich jetzt. Weiß ich, also finde ich irre. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wenn ich an die 1.000 € für einen Flug investieren soll, ob ich dann diese 1.000 € dafür nutze, um nach Dubai zu fliegen. Ehrlicherweise wäre es mir das nicht wert. Amerika ist ja nach wie vor immer noch günstiger. Amerika kenne ich nun viel. Aber wenn ich jetzt auch so nach Kapstadt oder so, da bin ich auch so mit um die 1.000 € normalerweise dabei. Oder Asien, vielleicht mittlerweile ein bisschen teurer, aber ja, nach Dubai wüsste ich jetzt nicht, wenn das so teuer ist, aber es scheint zu funktionieren, ja. Also, genau. Ja, also ihr wisst, wo ihr Reisen buchen könnt, und nicht nur das. Ihr werdet, wenn ihr auf diesem Wege bucht, 2 Jahre mindestens Mitglied der exklusiven More und Mehr Crew. Das Ganze ist eine Online-Community, die nun auch endlich gestartet ist, zumindest im Beta-Betrieb. Man muss mal gucken, wie sich das so mit dieser Community-Plattform, die ich da nutze, wie sich das so alles einspielt. Das ist natürlich für alle ein bisschen neu, weil es geht nicht einfach darum, da irgendwie nur so eine Facebook-Gruppe zu haben, sondern es geht schon ein bisschen darum, ein bisschen was zu haben. Ja, was auch auf Dauer angelegt ist, und ja, wo man so ja, eine Community schafft einfach, die ja ein bisschen interessiert ist, auch an einem etwas qualitativeren Austausch. Als jetzt so bei Facebook-Gruppen ist es ja häufig so, da sind überwiegend Leute, sorry, wenn ich das mal so sagen darf, die sind zu faul zum Googlen. Ja. Und dann denken sie, ach, na, bevor ich es google, kann ich es dann mal in die Facebook-Gruppe schreiben. Das macht keinen Sinn. So soll es dann nicht werden, sondern das soll ein toller Austausch werden untereinander und so. Ja, wie gesagt, im Moment erstmal exklusiv so für die Leute, die bei meinen Reisen dabei sind oder aber die über meinen direkten Buchungspartner buchen. Ja, so. Ja, dieser Podcast, Mensch, es ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Bewertungen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Spotify Stand gestern 90 Bewertungen, Apple Podcast 79 Bewertungen. Die Frage jetzt an die Apple-Hörer, kriegen wir das hin, noch über Spotify das einzuholen? Also insofern geht gerne nochmal in die Podcast-App und bewertet diesen Podcast. Muss gar nicht positiv sein, sondern also wenn ihr sagt, so Mensch, den Typen können wir gar nicht anhören, wir hören es aber trotzdem an, ist mir auch recht, aber da könnt ihr auch eine negative Bewertung geben. Auf Spotify kann man natürlich gerne mal ein paar Worte als Feedback schreiben. Das geht ja immer bei jeder Folge. Ja, und bei YouTube sowieso könnt ihr sowieso dabei sein und kommentieren und überhaupt, freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, das ist es für heute gewesen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder in 2 Wochen oder sehen uns wieder. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.